Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Kleine Häuser, mobile Wohnräume und Modellhäuser. Die New Housing Messe in Karlsruhe, die morgen beginnt, ist das größte Tiny House Festival in Europa. Über 70 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen mehr als 30 verschiedene Tiny Houses.
Es ist sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Einrichtungen auch der Häuser sind, sehr individuell. Und das zeigt halt auch, Tiny House ist nicht gleich Tiny House. Also es gibt da doch Abstufungen.
Ja klar gibt es Abstufungen bei Tiny Houses, warum auch nicht? Moin moin verehrte Tiny House Enthusiasten, heute wollen wir uns über den Markt von Tiny Houses in Deutschland unterhalten. Wir haben ja schon in den letzten Podcast-Folgen sehr intensiv über das Thema gewerbliche Nutzung gesprochen und da wissen wir, dass es einen riesigen Markt gibt. Doch, jetzt gibt es eine Messe seit ein paar Jahren und da wollen wir mal sehen, was die denn so rausgefunden haben. Wie sieht der Markt für private Tiny Houses aus? Gibt es da Abstufungen, wie die Dame erzählt? Gibt es große, kleine, mittlere, dicke, dünne Häuser? Also, das ist unser Thema heute. Viel Spaß! Und wir hatten ja gerade eben schon ein kleines Intro von Baden TV veröffentlicht und da wollen wir mal reinhören, was denn der Journalist so überhaupt unter einem Tiny House versteht. Hört zu!
Ein Tiny House ist ein kleines, meist mobiles Wohnhaus. Der Fokus liegt bei einem Tiny House darin, so platzsparend wie möglich zu sein und trotzdem alle Funktionen eines traditionellen Hauses zu bieten. In Deutschland dürfen die kleinen Häuser bis zu 7 Meter lang und 3,5 Tonnen schwer sein.
Und hier machen wir wieder einen typischen Einschnitt und stellen fest, ein privates Wohnhaus mag es ja sein. Das glaubt er. Wir wissen, dass es ein gewerblich nutzbares Gebäude ist, das viel, viel spannender sein kann. Aber was er noch als Fehler darstellt, ist Folgendes. Wieso darf ein kleines Haus nur 7 Meter lang sein und 3,5 Tonnen schwer? Natürlich gelten die 3,5 Tonnen nur für straßenzugelassene Pkw-Anhänger und die 7 Meter sind völliger Quatsch, weil auch ein Pkw-Anhänger theoretisch 12 Meter lang sein dürfte. Aber warum erzählt er dann so einen Unsinn? Ganz einfach, auf dieser Messe sind fast ausschließlich nur auf Rädern aufgebaute Tiny Houses ausgestellt. Und dann wird wahrscheinlich der Messeveranstalter genau diesen Unsinn dem Journalisten vom Baden TV erzählt haben. Wir hören weiter hinein.
In Baden-Württemberg gibt es inzwischen mehrere Tiny-House-Siedlungen. Aber auch wer kein Tiny-House hat, für den gibt es Infostände, Workshops und Vorträge. Alles Wissenswerte rund um die mobilen Kleinhäuser.
Im Eingangsbereich haben wir so ein bisschen die Dienstleistenden und Zubehörlieferanten vereint. Da ist ebenfalls der Tiny-House-Verband mit den einzelnen Vereinen, die eben auch hier sehr wichtig sind als erste Anlaufstelle oftmals für die Besuchenden.
Ja, und da bekomme ich das Schütteln, weil hier geht es anscheinend schon in Richtung Zielgruppendefinition. Warum? Da sind keine ordentlichen Dienstleister, da sind Dienstleistende. Da sind auch keine Aussteller, da sind Ausstellende. Und es sind keine Besucher, sondern es sind Besuchende. Also ehrlich, ihr werdet diese Sprachverschwurbelung schon öfter gehört haben, gerade von Leuten, die in der Schule im Deutschunterricht nicht ordentlich aufgepasst haben. Nur wen motiviere ich dann mit dieser Verschwurbelung? Den 60-Jährigen, der sagt, ich möchte gern ein kleines Haus kaufen? Oder vielleicht den etwas spinnigen, splinigen Typen? Wenn wir dann die Information des Messeveranstalters, die er selbst auf seiner Website veröffentlicht, hinzuziehen, stellen wir fest, dass vorrangig Leute mittleren Alters und junge Leute die Messe besuchen. Gerade einmal 12% aller Messebesucher sind über 60 Jahre alt. Und das ist fast genau das Gegenteil von dem, was zum Beispiel die Technische Hochschule Lübeck in der ersten Tiny House Studie festgestellt hat, dass nämlich die Hauptzielgruppe die Best Agers ab 60 sind. Und auch der Bundesverband Mikrohaus, der als Industrieverband ja weniger die Bauwagenfreaks vertritt, zeigt ganz deutlich auf, dass die Zielgruppe für private Mikrohäuser ab 60 Jahre aufwärts funktioniert. Das sollte uns schon langsam stutzig machen, dass hier anscheinend völlig gegensätzliche Zielgruppen aufgebaut werden. Die ernsthafte Frage stellt sich also, ob bei den Ausstellenden und Besuchenden auch neben den Gaffenden auch Kaufende sind. Und dazu sollten wir einen Blick auf die Aussteller werfen. Der Messeveranstalter berichtet stolz, dass sie 70 Aussteller hätten. Okay, da sind erstmal alle Imbissbuden, nämlich 7 an der Zahl, die ihre Pommes verkaufen wollen, auch als Aussteller gelistet. Und dann hat er natürlich alle kleinen Amateurvereine, die Wagenburgen und illegale Campingplätze als Wohngebiete toll finden, auch noch aufgelistet. Ich meine, da verdient er ja kein Geld. Die hat er ja wahrscheinlich kostenlos dorthin gestellt, damit überhaupt ein bisschen was passiert. Auf diese Weise kann man natürlich die Zahl der Aussteller künstlich nach oben schrauben. Ein Teil von den restlichen ca. 50-55 sind dann also Zulieferer von Teilen oder auch Tiny House Anbieter. Und da werfen wir einen Blick in das letzte Jahr. Wer war da dabei gewesen und wer ist dieses Mal auch wieder dabei gewesen? Warum sollten wir das tun? Weil Messen danach beurteilt werden, ob sie gutes Geschäft produzieren und ob die Messeaussteller deswegen gerne wiederkommen. Und da kommt die kleine Schocktherapie, dass von den heutigen Ausstellern, den relevanten, gerade mal 20% im letzten Jahr dabei waren. Also 80% derjenigen, die diesmal dabei sind, mussten neu akquiriert werden und möglicherweise auch neu eingefangen werden. Übrigens unabhängig von den Imbissbuden natürlich. Ja, wie kann das denn sein? Also wenn ich 5.000 Euro für einen Messestand mit allen Nebenkosten produziere und dann sage, ich verkaufe ein oder zwei Tiny Houses von 50, 60, 70, 80.000 Euro, hat sich's doch gelohnt. Umkehrschluss, haben die nichts verkauft? Waren dann nur Gaffende und keine Kaufenden? Dazu habe ich dann 13 der Aussteller einmal per E-Mail angemorst, als Tiny House Podcast natürlich, und gefragt, wie es denn so aussieht nach der Messe. Wie sind die Erfahrungswerte? Wie sind die Umsätze? Wollen wir ein bisschen drüber sprechen? Vielleicht bei mir als Interview in meinem Podcast? Und die Resonanz war ernüchternd. 11 von 13 haben sich überhaupt nicht gemeldet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich biete denen eine öffentliche Werbeplattform, die können sich präsentieren und die tauchen einfach unter ihrem Stein ab. Wie katastrophal war denn der Umsatz auf dieser Messe und welchen Eindruck hat die Messe bei diesen Ausstellern im Nachhinein hinterlassen? Dann habe ich einen kleinen Smalltalk mit Herrn Höppner von Little Lodge geführt. Der ist aber kein echter Tiny House Hersteller, weil der baut größere Häuser und das auch auf hochwertigem Niveau jenseits von 250.000 Kaufpreis. Und dann hat sich ein weiterer gemeldet, der eigentlich auch kein Tiny House Hersteller ist. Und zwar ist es die Firma Schwörer aus Baden-Württemberg. Und mit dem Vertriebsleiter habe ich auch noch ein interessantes Interview geführt. Ja, und das sollten wir uns jetzt mal anhören. Hör zu. Moin, Herr Schmid, Sie kommen aus dem Hause Schwörer und sind einer der renommierten südwestdeutschen Unternehmen und Sie waren auch auf der Messe in Karlsruhe. Erzählen Sie mal, was war da los?
Es war wieder viel los, wie die letzten Jahre auch, wobei man klar sagen kann, dass die Nachfrage gestiegen ist für größere Tiny Häuser. Ist ja immer so ein bisschen die Frage, wann ist ein Tiny House noch tiny? Kommt ja auch immer darauf an, wo kommt man her. Aber klar, die Nachfrage von Menschen, die eigentlich in einem großen Haus wohnen und sich jetzt verkleinern möchten, für die sind auch 40 oder 50 Quadratmeter sehr, sehr tiny. Und das wäre jetzt für uns deutlich festzustellen, dass sich mehr Menschen für tiny Häuser mit 40 bis 50 Quadratmeter interessieren als für 20.
Eigentlich ja ein alter Hut, weil auch ich erzähle das die ganze Zeit, also dass gerade so ältere Leute, wenn die Kinder aus dem Haus sind, erschrocken feststellen, dass sie ein Zimmer schon lange nicht mehr gesehen haben und deswegen sich entscheiden, kleineres Grundstück, kleineres Haus. Nur, Sie waren ja einer der Einzelschicksale, ich glaube, da war dann also noch Little Lodge dabei, die auch also dann kleine Häuser in der Größe 40, 50, 60, 70 Quadratmeter anbieten. Aber die Masse waren doch eigentlich Tiny Houses auf Rädern, die eigentlich nur für den gewerblichen Bereich spannend sind. Was haben Sie da für Erfahrungswerte gesammelt? Also das heißt, Sie waren Hahn im Korb da in der Messe. Oder wie?
Genau deswegen sind wir auf der Messe, weil tatsächlich viele kommen und dann ein bisschen auch, sage ich mal, frustriert sind von den Besuchern, ja, weil sie eigentlich nicht das finden, was sie gesucht haben und die bleiben dann meistens bei uns am Messestand hängen, machen sich dann auch mal ein bisschen Luft und dann kann man aber tatsächlich in dem Moment auch einhaken, weil wir als, sage ich mal, eigentlich klassischer Einfamilienhaushersteller, der die Modulbauweise vor 12 Jahren mit übernommen hat, natürlich genau eine Lösung für die Kunden präsentieren kann. Vor allem auch, und das merkt man auch immer mehr, wenn der Qualitätsanspruch steigt. Und zwar nicht der Qualitätsanspruch innen, also wenn es um die Möbel geht, da haben viele Tiny House Bauer, die aus dem typischen Schreinergewerk kommen, ja richtig tolle Kompetenzen. Aber sobald es um das Thema Dach, Fassade, Wand, Fensterbänke, also sprich um die baulichen Themen geht, wo es um Wind, Wetter, Regen, Flugschnee, da merkt man doch schon immer wieder, dass die Kunden dann eher auf den vertrauen, der tatsächlich schon seit eigentlich 60 Jahren Häuser und seit 12 Jahren Modulbau macht und sich genau mit diesen Witterungsbedingungen sehr gut auskennt.
Das ist ja das ein Thema, was ich auch in meinem Podcast regelmäßig anspreche. Gebäudeenergiegesetz, Heizungskonzept, 65% regenerative Energien und so etwas. Und ich lese dann immer wieder, dass dann irgendwelche Hersteller irgendwo aus Osteuropa sagen, ja, wir erfüllen GEG, wissen aber teilweise nicht, was ist. Die wissen nicht mal, was ein NIM-Kabel ist, aber glauben dann, das deutsche Baurecht erfüllen zu können. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht auf der Messe?
Tatsächlich. Also auch da war ein Hersteller mit einem großen Schild, GEG wird erfüllt. Und erster Schritt rein, muss ich einen Kopf einziehen, weil die lichte Raumhöhe eben nur bei 2 Meter lag. Und die ist halt 2,30 Meter als Mindestvorschrift in Deutschland. Das heißt, ja, es mag ja sein, dass man das GEG dann einhält, aber dafür hat man die Landesbauordnung vergessen einzuhalten. Also und Ähnliches ist dann tatsächlich mit vielen Fassadendetails auch, wo man sagt, wow, jetzt haben wir dann ein tolles Fenster, super Verglasung, Energieeffizienz, super. Aber man sieht an den Anschlüssen, wo das Wasser reinlaufen wird und wo der Bauschaden eigentlich vorprogrammiert ist, ne?
Das sind die allgemeinen baurechtlichen Dinge, wo ich auch feststelle, die Normen, VDE-Normen, das sind ja Punkte, die einfach los sind. Ich habe einen Messebesucher gesprochen, der mir sagte, der ist mit meiner Checkliste durchgelaufen, wahrscheinlich bei Ihnen auch oder einer der wenigen gewesen, die auch alles erfüllen konnten. Und der hatte die Hände auch über den Kopf zusammengeschlagen, was da teilweise von Seiten der Aussteller, aber auch von Seiten der Besucher an Träumereien kam. Wie sieht es denn bei Ihnen so aus bezüglich Grundstücken, was ja immer wieder das allgemeine Thema auf solchen Veranstaltungen und überhaupt im Tiny House-Bereich ist? Fragen die bei Ihnen auch, ob Sie Grundstücke haben?
Ja, also die fragen bei uns auch nach. Wir sind da natürlich in einer, sagen wir mal, glücklichen Lage, da wir das Baurecht komplett einhalten, können wir in ganz Deutschland bauen und Baugrundstücke gibt es auch noch überall. Oft kleine, schräge Grundstücke haben die Gemeinden, sage ich jetzt mal gemein gesagt, ein Grundstück von der Resterampe. Da will seit Jahren keiner bauen, weil jeder sagt, das hat einen ungünstigen Zuschnitt. Aber genau für so ein, sage ich mal, Tiny House, Mikrohaus für ein Flying Space ist es eigentlich ideal, so ein Grundstück zu nehmen, ne? Und da fragen schon viele Besucher nach und ja, man muss aber ehrlich sagen, dem einen oder anderen muss man den Traum zerstören, dass auf dem Grundstück, das er sich schon gekauft hat, nie im Leben was stehen wird. Weder ein Haus, noch, also weder auf Rädern noch fest, weil er einfach ein Grundstück im Außenbereich gekauft hat. Das klingt immer romantisch und schön und toll, aber es ist, war eine Fehlinvestition, ne?
Oder eben auf dem Campingplatz, wo jeder weiß, das ist ein Sondergebiet, das der Erholung dient und nicht zum Wohnen zulässig ist. Aber gut, wir wollen nicht über deutsche Slums und Armutsviertel sprechen, die ja jeder kennt, aber alle Politiker es auch verheimlichen, wenn da wieder Leute dort hausen. Aber gut, kurz zu Ihren Produkten. Ich habe natürlich schon seit Jahren das gesehen, dass Sie mit einem Flying Space im Markt sind, als Mikrohaus, als kleines Haus. Wie liegen Ihre Preise, wie liegen Ihre Leistungen grundsätzlich so? Machen Sie mal ein bisschen Werbung für sich.
Ja, also tatsächlich die meisten unserer Kunden entscheiden sich für ein Raummodul mit circa 50 Quadratmeter Wohnfläche, nachdem sie beim Probewohnen waren.
Okay.
Wir haben ganz viele Familien, die Probewohnen anbieten, als Ferienhaus, als Flying Space. Und der Effekt ist immer der gleiche. Wenn ich eine clevere Architektur mache, dann sind es zwar auf dem Papier 50 Quadratmeter, aber die Leute gehen jede Wette ein, dass es 60 bis 70 Quadratmeter sind.
Altes Thema,
weil ich
genau
einfach
das, ja.
Eine clevere Architektur habe. Und in dem Moment bin ich auch natürlich bei einem super Preis-Leistungs-Verhältnis, weil dann kann ich die komplette Qualität eines Einfamilienhauses, wo ich natürlich auch GEG und alles andere einhalte, mit Wärmepumpe, mit Fußbodenheizung, mit allem, was man kennt, kann ich dann anbieten für 170.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Für die 50 Quadratmeter. Ne? Und dann reden wir auch wirklich über ein richtiges Mikrohaus.
Okay, das heißt dann aber das Haus selber ohne jetzt Grundstück und ohne Haus auf Grundstück, also die ganzen bauleitungstechnischen Maßnahmen.
Genau.
Gibt es irgendetwas von Ihrer Seite, was eventuell noch uns gefehlt hat?
Es rollt einem die Zehennägel hoch, wenn man sieht, was da für baulich konstruktive Fehler gemacht werden. Da tut einem wirklich jeder leid, der da drauf reinfällt und wirklich viel Geld ausgibt und pro Quadratmeter viel, viel mehr Geld ausgibt, wie für das, was er bei uns ausgeben würde. Und bei uns hätte er ein komplettes Haus mit Heizung, mit Lüftung, mit allem. Und da hat er dann in Anführungszeichen wirklich auch sogar noch einen einprogrammierten Bauschaden.
Das ist das, was ich dann auch immer wieder erwähne. Das sind dann die Angebote, die dann bei eBay Kleinanzeigen rauskommen, nach dem Motto, nach 4 Monaten Umstände halber zu verkaufen, wo sie gerade die Räumungsverfügung bekommen haben oder den Ärger schon gehabt haben.
Ja, wir haben auch immer bei uns seit Jahren eine Liste intern geführt, wäre Hersteller bieten Tiny-Häuser an und die Liste wurde immer länger und länger und länger und seit 3 Jahren wird die Liste immer kürzer, 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 weil einfach da viele dazwischen auch entweder in die Insolvenz gegangen sind oder es wieder aufgehört haben aufgrund der Reklamationen, ja.
Natürlich, ja. Also zumindest auch vom deutschen Markt. Der osteuropäische ist ja noch ein bisschen intensiver geworden. Aber das ist übrigens auch etwas, was wir unbedingt noch besprechen müssen. Ich habe gesehen, Sie sind eine der wenigen, die im letzten Jahr dabei waren und auch dieses Jahr dabei waren. Der Wechsel, die Fluktuation ist ja riesig auf dieser Messe. Das ist ja nicht gerade ein gesundes Zeichen, oder?
Ja, also tatsächlich für uns ist die Messe super dankbar, weil wir sind auch extra am Rand, an der Wandmessehalle, nicht irgendwo im Pulk. Warum? Weil wenn die...
Also nach dem Motto, wir gehören nicht zu den anderen.
Ja, tatsächlich. In dem Moment, wo die Leute aus dem Pulk rauskommen, können wir ganz genau sagen, wissen Sie, Sie waren jetzt in dem ganzen Thema Kfz-Recht. Jetzt sind Sie bei uns, jetzt sind wir im Baurecht. Ja, und dann kann man das wunderbar erklären, wie das mit Grundstücken ist, mit Campingplätzen, mit Baurechtsnormen, mit den NIMP-Kabel oder den anderen Litzen. Und dann kann man das wunderbar erklären und dann haben die Kunden auch sofort ein Verständnis dafür.
Ja. Und übrigens, Kfz-Recht ist das nächste Thema. Die haben fast alle, oder ich glaube sogar kein einziger auf der Messe, hat einen dynamischen Festigkeitsnachweis für die Karosserie.
Ja, nee. Also manche sind ja so frech, die packen es ja noch als Ladegut.
Ja, das ist die nächste Hammergeschichte, damit der Fahrer dann auch wirklich die komplette Haftung übernimmt. Mensch, das Kind, wir sprechen so parallel. Ich denke, wir sollten öfter mal sprechen miteinander.
Gerne. Also auch wenn Sie irgendwann mal die Chance haben, eins unserer Module zu sehen, zu besichtigen, auch wenn Sie mal sagen, Sie hätten auch selber mal Lust, Probe zu wohnen, vielleicht wird eine schöne Podcast-Folge bei Ihnen draus, wo Sie erzählen, wie Sie beim Probewohnen mal waren, können wir jederzeit organisieren.
Ja. Hören Sie ruhig mal rein. Ich habe ja also mit dem Chef also von Little Lodge schon mal ein Interview geführt und das auch veröffentlicht. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht, aber es sind so die Ausnahmen, mit denen man dann spricht. Das ist das Interessante. Ich freue mich ganz herzlich. Wir sehen uns wieder. Dankeschön. Grüße nach in Südwesten.
Tschüss.
Gut. Tschüss. Ach, das war ein spannendes Interview, das hat Spaß gebracht. Aber ist euch aufgefallen, das ist auch kein Tiny-House-Hersteller gewesen, das ist ein renommierter südwestdeutscher Fertighaushersteller. Und der geht nur auf die Messe, um diese frustrierten Besucher, die sich was völlig anderes da vorgestellt haben, dann erfolgreich für sein Geschäft abzugreifen. Und seine Zielkundendefinition deckt sich ja absolut mit dem, was die Technische Hochschule Lübeck schon herausgefunden hat und was der Bundesverband Mikrohaus bestätigt hat. Aber genau diese Zielgruppe war ja nur marginal ein bisschen vorhanden, nämlich die älteren Leute ab 60 Jahre. Und natürlich habe ich auch Messebesucher befragt, die aus der Best-Agers-Klientel kamen. Und da bekam ich den Hinweis, dass anscheinend die Aussteller und die Messebesucher sich gegenseitig etwas vormachen und alle von etwas anderem träumen, was aber real nicht da ist. Ja, und was haben sich denn dann die Aussteller da vorgestellt? Dazu lass uns einmal in ein kleines Interview hineinhören, das anscheinend die typische Aussteller-Klientel repräsentiert. Hör zu.
29.999 Euro mit Baugenehmigung. Ja, fix und fertig. Da ist es da. Das Vordach ist jetzt nicht dabei. Das kommt noch extra. Aber das ganze Haus mit allem drum und dran, was wir jetzt sehen. Du bist der?
Ja, ich bin der Jasmin. Ich bin hier der Projektleiter.
Ihr seid ein großes Unternehmen in der Nähe von Hamburg, kommt aus dem Bereich Logistik und seid eigentlich Flughafenlieferant für zum Beispiel Flughafenbusse.
Flughafenbusse, Flugzeugschlepper, all solche Sachen.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt praktisch Modulhäuser anzubieten mit Baugenehmigung?
Ja, in der Corona-Zeit sind ja viele Firmen erfinderisch gewesen, so auch wir, und haben natürlich nach Alternativen gesucht und sind entsprechend auf dieses Geschäftsfeld gestoßen.
Ja, spannend. Gestern wusste ich noch nicht, wie Tiny House geschrieben wird. Heute stelle ich sie her. Und ist es nicht interessant? Billig, billig, billig und dann auch mit der Zielgruppe junge Leute? Die haben kein Grundstück, die haben kein Eigenkapital und das ist die Zielgruppe. Und das ist genau das, was ich auch erwartet habe, dass hier die Hersteller sich etwas gemeinsam mit den Ausstellenden vormachen. Die Ernüchterung kommt dann nach der Messe und dann bucht man eben fürs nächste Jahr nicht wieder. Apropos Ernüchterung, vielleicht hilft es ja dem Veranstalter, dass er jetzt sagen kann, an den Imbissbuden gibt es keinerlei Säufer, das sind eigentlich nur Saufende. Aber nur mal ganz ehrlich, wir sprachen zu Anfang dieser Podcast-Folge darüber, dass der gewerbliche Markt boomt und der private Markt völlig tot oder wie? Und ich spreche ja auch regelmäßig mit alteingesessenen Immobilienmaklern, die natürlich das Geschäft für private Wohnhäuser, egal ob groß, klein oder winzig, aus dem FF kennen. Und die bestätigen mir bundesweit, egal ob Süd, Nord, Ost oder West, der private Wohnungsmarkt und Baumarkt ist tot. Die Anfragen nach Wohngebäuden konvergieren fast schon gegen Null. Und da gehört auch der Tiny House Markt natürlich zur Bauwirtschaft hinzu, weil der große Unterschied ist nicht gegeben zwischen großen, kleinen und winzigen Häusern. Und selbst die Best Agers, die sich gerne ein kleines Tiny House von 50 oder 60 Quadratmetern wünschen, haben oftmals die besondere Problematik, dass sie ihr großes Haus erst verkaufen wollen. Und die sind natürlich frustriert, dass sie vor 2-3 Jahren viel mehr Geld für ihr Haus bekommen haben, jetzt beim Preis nicht runtergehen wollen und deswegen auch kein kleines Haus kaufen. Ein Tiny House interessierter Freund aus dem Nordrhein-Westfälischen bestätigte mir, dass sein Nachbar gerade sein wunderschönes Haus für 850.000 verkaufen wollte und jetzt nach der ganzen Krisenzeit nur für 550.000 verkaufen konnte. Das ist wie beim Aktienmarkt. Wenn ich die Hose verpasst habe, dann muss ich zu geringeren Preisen verkaufen. Aber dazu muss man natürlich erst einmal die Motivation haben, es auch wirklich zu tun. So, aber wo ist denn nun wirklich der Markt für Tiny Houses? Ja, genau da, wo wir es die letzten Podcast-Folgen die ganze Zeit erzählen, im gewerblichen Bereich. Ich habe einmal bei Google AdWords, also bei der bezahlten Google-Werbung, recherchiert, wie dort die Lage aussieht. Allein zum Thema Tiny Houses und steueroptimierte Lösungen werden jeden Monat, also im 30-Tages-Rhythmus, ca. 15.000 Anfragen in Deutschland gestellt. Und das sind ja in der Regel diejenigen, die Steuern zahlen und das nicht zu wenig. Die wollen ja ihre Steuerlast senken. Wir sprechen dann also über die einkommensstarke Klientel, die sich für Tiny Houses interessiert und nicht über die jungen Hipster, die glauben, sie können ihre Tiny Houses mit Siemens Lufthaken auf Wolke 7 aufhängen. Und apropos Wolke 7, auch das habe ich von Messebesuchern schon als Info bekommen, dass denen schon auffiel, dass die wichtigste Frage auf dieser Messe lautet: Haben Sie ein Grundstück? Nee, brauche ich das? Und dann können wir uns nochmal mit den Ausstellern befassen, die tatsächlich mit einem Tiny House dort angekommen sind. Also die deutschen Hersteller sind sowieso zunehmend in der Minderheit. Die wenigen Deutschen, die noch da sind, okay, da Diekmann ist ja pleite, Tiny House Bayern ist pleite und andere, die noch aktiv sind, sind auch da nicht mehr anwesend. Die Mehrheit der Hersteller kommt dann eben aus Polen, Bulgarien, Rumänien, Kroatien und dann natürlich aus Nicht-EU-Ländern wie Ukraine oder der Türkei, wo alle gesetzlichen Garantievorgaben der Europäischen Union überhaupt gar keine Gültigkeit haben, wenn man mit denen Verträge macht. Und wenn wir dann feststellen, dass der gewerbliche Markt boomt und nicht der private Markt, dann muss ich mir die Frage stellen, ob diese Ausländer überhaupt wissen, was hier gewerblich erforderlich ist und welche Gesetze eingehalten werden müssen. Das darf in aller Regel ausdrücklich bezweifelt werden. Doch noch einmal zum Thema gewerbliche Nutzung. Der Markt ist da, es werden die Tiny Houses von gewerblichen Kunden regelmäßig gekauft und die Frage ist nur, ob die dann ihre Kunden gewinnen können. Und auch das können wir relativ leicht über Google herausfinden. Suchanfragen, die konkret auf ein Tiny House als Ferienhaus hinausgehen, sind massenhaft da. Im 30-Tages-Rhythmus, also im Monatsrhythmus, fragen ca. 40.000 bis 50.000 Menschen in Deutschland nach einem Tiny House, das sie als Ferienhaus nutzen und mieten können, nach. Aber auch da sind es wieder nicht die jungen Leute, die vielleicht ein billiges Schnäppchen über Airbnb nutzen wollen. Auch hier ist es fast ausschließlich die ältere Klientel ab 50, 60, 65 Jahre, die als Single oder als Pärchen ein Tiny House an einem ruhigen Ort mieten möchten. Die kommen eben nicht mit 2, 3, 4 Kindern, sondern vielleicht noch mit einem Hund. Und die haben ein besonderes Problem. Die können nicht irgendwo im Hotel unterkommen. Nicht jedes Hotel macht das mit, dass der Hund mitkommen darf. Da kommt ein Tiny House alleinstehend auf einem kleinen Grundstück gerade recht. Wenn das auch noch vernünftig eingezäunt ist, dann passiert natürlich Folgendes. Man steht morgens auf, macht die Tür auf, Hund erstmal raus und danach wird Frühstück gemacht. Es gilt also auch hier, die Billiglösung ist die falsche Lösung. Solche Leute sind durchaus bereit, ein paar Euro mehr zu zahlen, aber dafür haben sie auch gewisse Ansprüche. Das hat dann nicht nur etwas mit Sauberkeit zu tun, sondern der ganze Rahmen muss natürlich passen. Es muss eine landschaftlich schöne Ecke sein. Das Haus muss qualitativ hochwertig sein. Und die wenigsten Best-Agers akzeptieren im Urlaub irgendein Plumpsklo, nur weil junge Leute glauben, sie können irgendwo schwarz eine Hütte aufstellen und dann sogenannte Trendtoiletten nutzen. Ach, das wäre auch nochmal ein Testthema für diese Messe. Dieses Mal waren sogar zwei Hersteller, ich glaube es war ein schwedischer und ein französischer, für Plumpsklos, also solche Ferien-Outdoor-Toiletten dabei und wir wollen doch mal sehen, ob sie das nächste Mal auch dabei sind. Es wäre also spannend zu sehen, ob die jungen Leute wenigstens ein Klo kaufen. Ja, und damit ihr zumindest einen bildhaften Eindruck bekommt, was da wirklich in der Realität los war, habe ich euch in den Shownotes ein Video verlinkt. Das ist ein kompletter 43-minütiger, unkommentierter Rundgang um die gesamte Messe. Nun müsst ihr euch natürlich die Dreiviertelstunde nicht komplett ansehen, das macht auch keinen Sinn. Aber schaut trotzdem mal rein, denn der Messeveranstalter behauptet, dass dort 8.000 Menschen waren, also müssen dort die Gänge voll gewesen sein und die Leute an den Häusern Schlange gestanden haben. Prüft das mal. Ja, und dann schaut mal den Messebesuchern genau ins Gesicht und in die Augen und prüft mal, sind das Gaffende oder Kaufende? Machen die den Eindruck, dass sie so 200.000, vielleicht 300.000 für Haus, Grundstück und Erschließung sich leisten können? Natürlich soll man die Menschen nicht nur allein nach ihrem Äußeren beurteilen. Aber nach meiner Erfahrung strahlen Bauherren, die sich ein Domizil für die nächsten Jahrzehnte erbauen wollen, eine gewisse Solidität aus. Die fangen mit ihrer Planung auch nicht beim Dachstuhl an, auch nicht beim Haus, sondern beim Grundstück und suchen sich erstmal ein Grundstück, bevor sie sich überhaupt Gedanken über das Haus machen. Nun mag ich mich ja täuschen, aber wenn ich das richtig beurteilt habe, ist auf dieser Messe kein einziger Anbieter gewesen, der Grundstücke vorgestellt hat. Doch halt stopp, es war zumindest der Fabian Müller von der Firma Wilcomo aus Singen dabei. Und der Fabian ist ein hochkompetenter Spezialist für das Thema Kommunalentwicklung, Baulandentwicklung. Wenn ihr also eine größere Fläche von, sagen wir mal, 5, 10, 15 oder 20.000 Quadratmeter habt und da einen Bebauungsplan für eine komplette Siedlung haben wollt, ist er ein guter Ansprechpartner, den ihr unbedingt mal anrufen solltet. Aber dafür reicht es völlig aus, wenn ihr meine Podcast-Folge 64, Baulandentwicklung für Tiny Houses, Interview mit Fabian Müller einmal anhört, dann spart ihr euch die Fahrtkosten nach Karlsruhe. Für die Suche eines kleinen Baugrundstücks für ein Mikrohaus ist er auch nicht der richtige Ansprechpartner. Das machen die Immobilienmakler regional viel besser. Auch da braucht man keine Messe irgendwo in Karlsruhe. Und wenn, dann hätte ich erwartet, dass da Immobilienmakler sind, die konkrete Grundstücke zum Verkauf anbieten können. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann entbehrt doch dieser Messe jegliche Grundlage für eine Existenzberechtigung. In meiner naiven Einstiegsphase in den Tiny House Markt vor circa 8-9 Jahren habe ich auch geglaubt, dass die jungen Familien mit 23 Jahren und 7 Kindern gerne auf 18 Quadratmeter heimisch werden wollen. Und natürlich mangels Grundstück dann mit ihrem Tiny House den Wanderzirkus durch die Welt organisieren wollen. Diese Klientel hat auch meine Infoveranstaltung besucht, ist bei mir vorbeigekommen, hat meinen Kaffee weggetrunken, meine Kekse weggefuttert und sind dann Arm in Arm wieder gegangen. Gekauft haben sie niemals etwas. Wenn bei einer Besichtigungsanfrage jemand schon hinschreibt, wir suchen noch ein Grundstück, ist schon mal sichergestellt, dass das nichts wert. Sei es wie es ist, der Tiny House Markt kann definiert werden nach dem Motto, der Markt ist tot, es lebe der Markt. Die Trennlinie zwischen Erfolg und Misserfolg am Markt zeigt sich also ganz klar. Der privat motivierte Tiny House Käufermarkt ist faktisch nicht existent. Auch die Dauervermietung von Mikrohäusern macht wenig Sinn. Das sind Einfamilienhäuser mit Grundstück. Die sind grundsätzlich teurer als die kleine Wohnung in der 5. Etage. Hingegen erfreut sich der Markt für gewerblich genutzte Tiny House bester Beliebtheit und Nachfrage. Dazu zählt die Ferienhausvermietung, das eigene mobile Büro oder die eigene mobile Werkstatt oder ähnliches. Hier gelten dann die steuerlichen Vorteile für bewegliche Wirtschaftsgüter im Gegensatz zur klassischen Vermietung und Verpachtung. Die Motivation für die Investoren konzentrieren sich also auf Renditeanlage, steuerliche Vorteile, Sicherung des Kapitals und so weiter. Das gilt dann für den mittelständischen Unternehmer, für den gut verdienenden Freiberufler oder den hervorragend verdienenden Angestellten. Wenn ihr also in diese Richtung mehr von mir hören wollt, dann seid so nett und klickt in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wann ich die nächste Folge hochlade. Und das passiert ja seit fast 3 Jahren pünktlich alle 14 Tage montags 8 Uhr. Also freut euch drauf, wir hören uns wieder, euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.